Naomi Lachen ist selbstbewusster als Naomi Bruder. Ich glaube, als Kind, was ich gemacht habe, ich habe alles probiert, um wie gut zu sein, damit sie keinen Grund hat, um traurig zu sein. Du musst gross denken, wenn du irgendwo hin willst. Die, die dich allgemein schon nicht ernst nehmen. Die sagen, du singst unter der Dusche. So, nein, fuck off. Im Insta hatte ich mal eine Person, die eine Zeit lang mir jeden Tag geschrieben hat, wie scheiße ich bin. Schau, ich sage es jetzt. Heute zum ersten Mal, ich bin in einer neuen Beziehung.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Naomi Lachen. Sie gehört zu den grössten Nachwuchstalenten, die wir haben bei uns in der Schweiz. Man nennt sie auch die Schweizer Queen vom R&B, ist aber nicht nur in der Schweiz bekannt, sondern auch in Deutschland, hat Followers in Brasilien und den USA. Und ihre Songs werden am Radio auf und ab gespielt. Vor ihrer Musikkarriere hat Naomi Lachen ihr Leben noch ein bisschen anders ausgesehen. Sie war Fußballerin, hat bei GC gespielt und auch bei der U19 Frauen-Nazi. Aufgewachsen ist sie in Zürich Wallisellen. Ihre Mami kommt ursprünglich aus Westafrika. Ihr Papi ist ehemaliger Hockey-Profi. Naomi hat aus verschiedenen Gründen nicht so eine einfache Kindheit und Jugend gehabt. Sie weiss zum Beispiel, was es bedeutet, wenn man Mobbing erlebt. Und sie hat sich auf mehreren Ebenen müssen finden, wie sie sehr ehrlich und offen erzählt in diesem Gespräch. Heute verfolgt sie ein klares Ziel. Eine richtig grosse Vision. Sie möchte ganz, ganz gross rauskommen, was ich so erfrischend schön finde, wenn man einfach zu seinen Träumen offenstehen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei dem Gespräch mit der Naomi Lachen.
Ah, schau, du hast auch so Schuhe an wie ich.
Wirklich?
Ja.
Ich kann ja nicht mehr.
Nein, also schau jetzt.
Ich habe im Fall wirklich auch keine, ich habe einfach sowas von, ich habe nur Moonboots. Und Moonboots sind massive. Ja, ich habe, also die haben sonst habe ich keine andere Witter, sondern nur Sneakers.
Du hast Sneakers und Moonboots. Also Moonboots. Entweder etwas, was man im Sommer anlegt oder wirklich
oder in den Bergen.
Auf dem Gletscher.
Ja, wirklich. Das ist crazy.
Auf dem Gletscher.
Ich muss unbedingt noch einmal so richtig gute Winterschuhe kaufen. Ja, letztes Jahr habe ich nur meine Sneakers gemacht. Die ganze Wintersaison.
Und wie ist das gegangen?
Ja, kalte Füße.
Und immer nasse.
Aber geändert habe ich nichts da.
Und weiss immer nasse Socken.
Nasse Socken. Ja, nein. Ja, ich hasse nasse Socken.
Ich hasse auch nasse Socken.
Es gibt nichts Schlimmeres. Ja.
In welchen Situationen hast du nasse Socken?
Ja, wenn man das Gefühl hat, man muss Sneakers anlegen im Winter. Das gibt es. Wenn ich aus der Dusche raus bin, mich anlegen, mich schminken und der Boden nass ist.
Und dann legst du die Socken an und stehst nochmal auf den nassen Boden.
Genau, es gibt nichts Schlimmeres.
Das ist so mühsam. Ja, das kenne ich auch.
Ja.
Und denkst so, nein, hä? Ja. Wieso ist mir jetzt das passiert?
Ja.
Und dann, was machst du denn?
Hey, abziehen, neue Socken. Es gibt, also ich, allgemein, ich bin nicht gerne nass. Ich hasse nass.
Also gehst du nicht gerne in die Body?
Nein. Außer es ist ein Thermalbad, aber erst ab 36 bis 39 Grad bin ich happy. Alles drunter geht nicht.
Also würdest du mir sagen, im Sommer gehst du nie baden?
Ich gehe baden, aber ich kann nicht wie alle anderen. Also weißt du, so Letten siehst du die Leute mega früh. Also,
Letten, das ist für alle die, die nicht in der Region Zürich wohnen, das ist so die Inbody,
ja.
Wo wirklich die Szene von Zürich,
Szene.
Baden.
Genau.
Und letzten Sommer hat es einen Artikel gelesen, irgendwo in einer Zeitung, wo gestanden ist, von Männern, die irgendwie geschrieben haben, dass sie nicht trauen, in Letten zu gehen, weil sie immer so, das ist dann Bodyshaming, wenn man dort reingeht und dann quasi...
Ja, alle schauen dazu.
Ja.
Weißt du, sind alle so wie so Hühner an einem Stängel. Das ist wirklich
und
so
der crazy. Körperkult wird extrem gelebt. Also weißt du, so, es sehen einfach alle gut aus dort.
Ja, es gibt schon ein bisschen Eye-Candy an den Letten.
Eye-Candy?
Ja, und auf jeden Fall, ich gehe erst dann ins Wasser, wenn ich extrem heiß habe und ich weiss, Wasser ist angenehm. Und sonst kann ich wirklich nicht baden.
Was liegt das?
Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich habe einfach nicht gerne kalt. Ich hasse kalt. Und nass, also, es war schon immer so, meine Mom, wenn wir am Strand waren, sind sie immer zwei Badtücher müssen haben für mich. Sobald ich rausgekommen bin, hat man mich einpacken. Sand habe ich gehasst. Es ist so, ich weiss nicht. Es ist einfach so.
Ja, also ich meine, ich habe auch nicht gern kalt. Und trotzdem versuche ich jetzt, gerade in dem, in dem Winter, wieder ein bisschen angefangen, wirklich tatsächlich in die Limit zu kumpen.
Ui.
Das ist auch so ein Fluss.
Ja, das ist auch mega in. Das ist, glaube ich, letztes Jahr mega in gewesen, oder vorletztes Jahr. Mhm. Macht man das immer noch?
Mhm. Ja. Aber es ist, also,
crazy.
Ich kann einfach sagen, wenn es gemacht hast, also bevor man es gemacht hat, ist, verfluche ich die Idee und finde es wirklich mega schlimm.
Mhm.
Und dann machst du es und nachher kommst du wirklich einfach ein bisschen neu geboren und wie ein anderer Mensch steht aus dem Fluss raus.
Hey, das glaube ich im Fall auch. Aber es ist wie so der ganze Weg, wohnst du in Zürich selber? Mm, okay. Ja, ich finde dann das Rausgehen und dann, ich meine, dann musst du dich draussen abtröchnen und ich meine, das ist halt mega pain.
Ja, und es gibt verschiedene Überwindungsfaktoren. Also die Komfortzone verlässt man mehrfach. Einerseits, dass man es überhaupt macht, andererseits, dass man so mit der Badhose dort steht und die Leute laufen oben durch, so einpackt mit so Kappen und Händen und denken so, was ist denn das für ein Weirdo?
Obwohl, nein, ich meine, ich muss sagen, Respekt für alle die, die das machen. Mein Vater hat das auch sehr, sehr lange gemacht. Crazy.
Und er macht das aber nicht mehr?
Ich glaube, ab und zu macht das im Fall noch.
Hat er noch
ich müsste mal mitgehen vielleicht.
Ja, du wärst an der Quelle.
Entweder ich finde es richtig, also wenn ich mich nicht neu geboren fühle, im Fall, ich sage es dir.
hat er nie davon geschwärmt?
Doch, er findet es natürlich. Alle schwärmen davon.
Hat dein Vater dich amix zu Sachen wollen überreden und dich motivieren zu Sachen?
Ja, also er motiviert allgemein mega so, hey, ist gesund. Er ist ja Ex-Hockey-Profi und ich glaube, es gibt also keinen gesünderen Mensch als er und sein Body, also er ist ripped, immer noch.
Also
und
er wird in Letten passen?
Ja, voll. Voll. Und er ist halt voll so, hey, Training, das ist gut, also man sollte trainieren, man sollte gut essen, was er auch recht hat. Mhm. Aber überredet hat er mich in dem Sinn nie, aber ich gehe zu ihm trainieren, ist mein Personal Trainer.
Nein.
Und das einzige Mal, wo er mich überredet hat, war, wo ich mal wollte, aufhören Fußball spielen, ich hatte mal eine Krise gehabt. Dann bin ich mit ihm angesessen und habe so gesagt, also, hey, ich möchte nicht mehr. Und dann hat er gesagt, hey Naomi, es ist so schade, mach weiter. Dann habe ich weitergemacht. Dort hat er mich überredet. Das einzige Mal.
Wie hat er das geschafft? Mit dem?
Hey, ich glaube, ich habe mega Respekt vor ihm. Erstens mal das. Und allgemein, wenn er mir etwas sagt, dann bin ich so, hey, das ist mein Dad, der mir das sagt. Und er ist ein erfolgreicher halt Sportler gewesen. Und ich glaube, er hat irgendwie recht gehabt. Oder vielleicht habe ich auch wollen hören, hey, mach weiter. Weil ich selber in meine Kraft nicht dazu gehabt habe. Und vielleicht habe ich auch genau darum mit ihm darüber geredet, weil ich mir vielleicht erhofft habe, dass er sagt, komm Naomi, reiss dich zusammen. Ja.
Manchmal braucht man das von den Eltern.
Mega.
Also zu spüren, da steht jemand dahinter, der das wirklich auch mit allem mitträgt.
Voll. Manchmal braucht es jemand von außen, der dir sagt, hey, let's go.
Aha. Wie ist das heute? Wer ist das heute?
Heute wäre das meine Grossschwester. Sie ist ein mega grosser Part. Wir sind Best Friends. Ich kann mit ihr über alles reden. Und auf ihre Meinung tue ich, also ich tue sehr oft, wenn ich mir nicht sicher bin, dann rufe ich ihr an und sage so, hey, wie findest du das? Und, oder dann teile ich auch meine Meinung und sage so, habe ich die richtige Einstellung gerade? Weil ich weiss es gerade selber nicht. Und dann sagt sie mir mal, Naomi, ich finde das auch so, du hast recht. Und ja.
Also, noch kurz fürs Verständnis, wenn du nicht ganz sicher bist, ob du das richtig siehst, oder ob man jetzt da hässig oder traurig sein.
Genau, voll. Darf ich jetzt da ragen? Darf ich jetzt da irgendwie finde ich jetzt doof? Oder manchmal denkst du so, wirst so traurig ab Sachen und denkst so, hey, du hast irgendwie overreacted oder so, weißt du? Mhm. Und dann rufe ich ihn einmal an und sage so, hey, das und das ist passiert. Ich fühle mich so und so. Findest du das jetzt? Wie finden wir das jetzt? Wie finden wir das jetzt? Und und es ist schön, weißt du, es ist ein Vorbild. Es ist so, es ist meine grosse Schwester.
Dann sind wir immer einer Meinung oder gibt es manchmal Momente?
Nein, wir sind nicht immer einer Meinung.
Also gibt es einen Moment, wo sie sagt, nein, Naomi, das sehe ich jetzt anders?
Ja, gibt's.
Und wie ist das für dich?
Dann denke ich darüber nach und reflektiere. Und meistens sehe ich es dann auch ein. Ja. Und wenn ich es nicht einsehe, dann gehe ich voll dagegen und so, was? Ja.
Sind das Sachen, die dir passieren im Leben, die du gerne mit dir besprichst? Oder sind das Gefühle, die kommen?
Ich sage jetzt mal ein Beispiel. In meiner vorherigen Beziehung, zum Beispiel in Beziehung ist es auch, hat man manchmal Diskussionen oder so, wo jetzt zum Beispiel, findet jetzt zum Beispiel dein Partner an, wieso gehst du raus? Bleib mir doch daheim und so. Und du findest jetzt, hey nein, aber ich will rausgehen, meine Kollegin hat mich gefragt und so, bleib doch du daheim, ich gehe raus. Dann sagt der Partner, ja, ja, ist gut, okay. Du kommst heim und dein Partner ist pissed. Weißt du, ich meine, und dann bin ich so, hey, sorry, habe ich jetzt etwas, dann fragst du dich, habe ich jetzt etwas falsch gemacht oder nicht? Und wenn du dir dann, wenn ich mir dann mit so etwas wie nicht sicher bin, so shit, hätte jetzt wirklich sollen die heime bleiben. Aber kann ich nicht mein eigenes Ding machen? Weißt du, ich meine? Und dann für so etwas ist meine Sis perfekt. Mm. Dann rufe ich ihr an und sage so, hey, look, das und das ist passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig reagiert habe. Ich bin auch pissed, sie ist pissed. Wie finden wir das jetzt? Und dann können wir darüber reden und ja, und reflektieren auch. Und dann, ja.
Was ist das, was denn deine Schwester in dem Moment sagt?
Jetzt in so einem Fall würde sie jetzt sicher sagen, sie versteht beide Seiten. Mhm. Aber ja, es ist manchmal einfach schwierig. Manchmal muss man einfach individuell sein Ding einfach durchziehen. Und dann muss aber auch ein Partner vielleicht zum Beispiel auch können sagen, so, hey komm, ja, voll easy, do your thing. Aber es gibt natürlich, ja, jeder Mensch hat vielleicht einmal auch seine Sachen und findet so, nein, ich will mit dir zu Hause kuscheln und so. Und dann versteht man halt die andere Seite. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein
bisschen, absolut.
Ja.
Ich glaube, Bindung und Freiheit ist das Spektrum, wo immer die grösste Challenge ist in ganz vielen Beziehungen.
Ja.
Dass man sich dort irgendwie auf dem Spektrum immer mal wieder findet.
Mhm.
Also gerade wenn man andere Bedürfnisse hat.
Ja, voll. Und ich glaube, das mit dem Rausgehen und so ist etwas, was ich öfters mal gehört. Wenn du jetzt einen Partner hast, der eben wirklich so ein bisschen gerne in den Ausgang gehen würde oder so und der andere, und der Partner ist jetzt gerade einfach nicht auf dem Level. Ja,
das kann es geben. Das hörst du auch in deinem Umfeld, dass das ein grosses Thema ist?
Nicht ein grosses Thema, aber habe ich auch schon gehört.
Und wie gehen wir jetzt mit dem um? Also das kann man ja auch adaptieren auf ganz verschiedene andere Sachen. Mhm. Zwei Personen für eine Beziehung, die eine Person möchte das, die andere Person möchte etwas anderes.
Mhm. Hey, ich finde, Kommunikation ist das Wichtigste in einer Beziehung. Und ich finde, man muss einfach darüber reden. Und schlussendlich finde ich, man muss sich irgendwie in der Mitte treffen. Weißt du, machst einen Kompromiss. Du sagst irgendwie so, hey, look, ich gehe heute Abend raus. Du bist mega gerne eingeladen. Wenn du nicht magst, dann bleib daheim. Aber dafür morgen gehen wir irgendwie zusammen brunchen oder machen wirklich so Quality-Time-mässig etwas. Weißt du, und dann finde ich, ist das wie so ein schöner Kompromiss. Weißt, du gibst halt etwas irgendwie am nächsten Tag so ein bisschen, oder bringst ein Geschenk heim, irgendwann einmal, und sagst, schau da, mein Schatz, weißt du, oder eine Rose, keine Ahnung, weißt du, so. Es gibt schon Sachen, wo du weißt, dein Partner gern hat, und dann machst du genau das.
Das ist mega schön, das ist so proaktive Empathie.
Mhm.
Man weiss ja, was die andere Person triggert und was sie gerne hat. Mhm. Und indem, dass man proaktiv etwas vorschlägt oder etwas die gleiche Sprache von der Liebe redet.
Ja.
Kennst du das Konzept? Mhm. Ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, aber es gibt so verschiedene Sprachen von der Liebe. Leute, die durch kleine Aufmerksamkeiten,
wie ein Geschenk. Love Languages.
Ja, genau.
Voll.
Wo das wahnsinnig wertschätzt und das ist mega wichtig.
Es gibt noch Physical Touch.
Berührungen, genau.
Geschenke.
Dann Lob. Mhm. Ich habe mal herausgefunden, ich funktioniere gut.
Also gibst du gerne Lob oder bekommst du gerne Lob?
Beides.
Okay.
Beides.
Ja.
Ich bin auch in einem Elternhaus aufgewachsen, wo sehr fest gelobt hat. Und jetzt merke ich, bist du gerade am Handy und ich weiss, was das bedeutet, wenn du am Handy bist. Das habe ich in einem anderen Interview gehört. Mach dein WhatsApp fertig.
Nein, ich gehe jetzt go lesen, was alle Love Languages sind, damit man das...
Sorry, das ist da
Was hast du gelesen, wenn ich am Handy bin?
Wenn du am Handy bist, kannst du dich auf nichts mehr anderes konzentrieren.
Stimmt, du hast recht, sorry. Oh mein Gott, mein ADHD. Aber ich habe dazu gelassen. Halbe. Nein, Spaß. Aber das stimmt, shit, sorry.
Ja, nein, das ist ja völlig okay. Nicht, es geht ja allen gleich. Es geht ja allen gleich. Ich finde es erfrischend, wenn du das so kannst zugeben und du sagst, es ist ja dein diagnostizierte ADHS,
ja,
wo dich entweder aufs eine oder andere konzentrieren lässt.
Ja, voll.
Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir das alle haben. Also Multitasken funktioniert nicht. Du kannst dich entweder aufs eine oder andere richtig konzentrieren.
Ja, meinst
du? Meinst du nicht?
Es gibt im Vergleich schon Leute, die... Also das Ding ist so, es gibt Leute, die glauben wir schon recht, bis zu einem gewissen Grad können im Fall multitasken. Also ich, wenn ich Fernsehen schaue und du redest mit mir, ich höre dich wirklich, wirklich nicht.
Ja.
Das ist crazy.
Ja, aber das kenne ich von mir auch. Gut, das ist jetzt ein anderes. Jetzt tun wir gerade ein komplett neues Kapitel auf.
Ja,
das ist
voll,
vielleicht spannend für später.
Ja, ja, genau. Voll, okay.
Wir sind
wir kommen vor allem Dinge an.
Gehen wir zurück zu dieser Love Language.
Ja.
Was ist denn deine Liebessprache?
Ich bin Physical Touch. Ja, ich habe mega gerne Körperkontakt.
Und?
Ich gebe gerne Körperkontakt und ich habe gerne Körperkontakt. Und ich lobe ich auch. Also ich sage immer, gut, jetzt haben wir, schau, ich sage es jetzt heute zum ersten Mal, ich bin in einer neuen Beziehung.
Wow, gratuliere.
Ja, und zum Beispiel jetzt mit einer Freundin, ich sage ihr jeden Tag, wie schön sie ist.
Mega.
Ich könnte es ihr die ganze Zeit sagen. Weißt du, ich meine, ich sage immer so, wow, so schön. Und, weißt du, ich bin so mega lobend und ja, ich glaube, das sind so meine Love Languages. Ich mache gerne Geschenke, aber ich mache nicht so random Geschenke. Wenn ich weiss, zum Beispiel, ich habe mal ihre Kopfhörer gesehen und habe gefunden, was sind denn das für Kopfhörer, und habe ich ihre Kopfhörer gekauft.
Wieso sind denn das für Kopfhörer?
Keine gute.
Okay.
Du bist sicher nicht mit einer Musikerin zusammen und du hast scheiß Kopfhörer. Damn.
This job comes with obligations.
Ja,
genau.
Gar nicht.
Ja.
Ja, oder weißt du, wenn du hörst, sie hat jetzt von dieser Tasche mal geredet und so, und dann bin ich so mit alles am Merken, was ist das für eine Tasche, und dann
schenke
ich dir das.
Mega schön.
Einfach so aufmerksam sein und so.
Ja. Und sie hat auch Freude.
Ja, mega.
Weil es kann ja sein, dass das gar nicht ihre Liebessprache ist.
Und Geschenk bekommen,
ja.
Ich glaube, es würde mir jemand sagen, er hat nicht gerne Geschenke, wirklich.
Also ich finde es herzig und schön, aber ich bin jetzt nicht...
Mhm.
Ich glaube, eher überfordert, wenn ich jetzt mega viele Geschenke bekomme.
Aber hast du das Gefühl, weil du denkst, oh nein, ich habe nichts für dich?
Ja,
wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich manchmal auch ein bisschen.
Oder einfach, ich finde auch materielles, sei mir nicht so viel.
Mhm. Finde ich sehr sympathisch. Ich finde so...
Nein, also, danke. Danke vielmals fürs Kompliment. Das sagen wir wieder sehr viel.
Oh, irgendwie... Ah. Damals, we are bonding.
Ja, genau.
Nein, ich habe auch gerne Geschenke. Also ich komme auch gerne Geschenke über. Aber also jetzt meine Freundin überschüttet mich manchmal mit Geschenken. Dann ist es mir echt so ein bisschen so... Ey. Weißt du, ich kann dir... Dann du nicht zählen, so, wie viele Geschenke habe ich dir gemacht? Wie viel hast du mir gemacht? Dann bin ich so, hey, stopp.
Okay.
Fertig.
Ja. Und dann könnt ihr das offen kommunizieren. Aber
ja,
ist vielleicht ein bisschen in der Anfangszeit, ich nehme an, das ist immer noch die frische Schmetterling-Situation.
Ja, voll.
Verliebt seit wenigen Monaten.
Voll.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Wann?
Wo und wenn?
Wir haben uns im August kennengelernt an einer Grillparty von einer Kollegin, von einer gemeinsamen Kollegin.
Cool.
Ja.
Und du hast gerade gewusst?
Ja. Ja. Ja, wirklich im Fall. Ich habe sie gesehen, so wow.
Ah, oh, das ist super cool.
Ja, es hat gerade reingeflasht und dann bin ich am nächsten Tag direkt in DM geslidet.
Ah ja, so hast du es gemacht?
Ja.
Also für alle die ein bisschen erfahrener sind und in einem gesetzteren Alter und nicht wissen, was DMs leiden heisst.
Ah, oh, sorry. Ich bin im Instagram. Bin ich in ihre... Wie sagen wir dem?
Ja, einfach in die Mailbox.
Genau.
Man kann so also direkt Nachrichten schicken.
Genau.
Und dann, was hast du geschrieben?
Lustigerweise bin ich am nächsten Tag wieder bei dieser Kollegin gewesen und haben die Reste gegessen von dem Grillfest. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, wieder da und so. Also mega smooth. Ganz chillig. Ich bin mega chillig so.
Ja.
Ich bin auch nicht so mega... Ich komme da nicht mit einem Anmachspruch rein. Ich bin ganz dezent, sagen wir
mal so. Hast du dort schon gewusst, dass sie auch Frau steht?
Mhm. Ja. Das habe ich gewusst. Wir haben geredet gehabt an dem Abend. Und
ist das etwas, wo du sehr schnell dann abcheckst?
Wenn mir jemand gefällt, schon. Und man sieht es halt wirklich nicht jedem an. Also ihr seht es gar nicht an, dass so eine Frau steht.
Wie würde man es denn jemandem ansehen?
Ja, also weißt du, es gibt so die gewissen Klischees. So, es gibt so, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich sehe mega gay aus. Ich habe das Gefühl, ich sehe lesbisch aus.
Was heisst das?
Ich kann es, die Energy, meine Tattoos, weißt du, so, wie sehr, meine Kleidung jetzt gerade, ich sitze da im Hoodie für die, die mich jetzt gerade so wie nicht sehen. Also, ich sehe mich ja nicht, das ist ein Podcast. ja, ich habe einen Hoodie an, ich habe breite Hosen an. Ich bin auch ein bisschen boyisch, so, ich habe so ein bisschen der Vibe gefällt mir, so ein bisschen oversized, weißt du, ich meine, da könnte man sich ja noch denken, die könnte jetzt auf Frauen stehen. Es gibt so den Gaydar, weißt du, so ein bisschen den Gay-Radar, wo du so in dir drin hast, wo du so ein bisschen siehst, die könnte noch, sie könnte gay sein. Aber jetzt bei ihr, sie ist mega femme, also femme bedeutet, wenn du sehr weiblich dich präsentierst und ja, ihr wirst du jetzt wie so weniger angesehen. Aber wenn du genau anschaust, sie hat so wie an ihrem Ohr so Tattoo, so Rainbow-Tattoo. Dort wirst du dann so ein bisschen checken, dass sie, ja, LGBTQ ist.
Anhand von kleinen Details.
Aber ich habe es gewusst. Ich habe sie schon mal gesehen. Ich habe schon von ihr gehört. Darum habe ich es eigentlich schon gewusst. Ja.
Aber das finde ich jetzt noch interessant, dass du sagst, ich habe von dem Gaydar auch schon gehört.
Aha.
Und natürlich, wenn man nicht in der gleichen Situation ist, dann fällt es einem vielleicht anders auf. Oder ich habe mir das noch nie überlegt, oder? Dass man das wirklich, also auch äußerlich. Und da habe ich jetzt gerade das Gefühl, ist das nicht einfach ein Klischee? Dass man es.
Ja.
Und, oder ist es nicht eine Gefahr, dass es dann so.
Ja, du gell, es gibt halt verschiedene Sparten halt so. Und ja, und dann gibt es gewisse Sparten, zum Beispiel Mask Presenting, maskulin. Und dann gibt es halt, dann gibt es Sättige wie ich. Also ich schminke mich auch noch. Also ich bin jetzt geschminkt, habe lange Haare. Ich bin STEM. Ich bin so ein bisschen beides.
STEM heisst das?
STEM, ja, voll.
Und was heisst das?
Ja, das ist, wenn du zum Beispiel, also eben, ich kann eben so im Hoodie und mega, eben breite Hose, ich kann so ein bisschen Tomboy aussehen, aber ich schminke mich halt auch und ich kann Nägel.
Und in dem Fall gibt's.
Ich bin so ein bisschen Mischig, weißt du? Ich bin weder Fisch noch Vogel. Das ist wie so, das bin schon immer ich gewesen. Ich bin der Mischling, ich bin Schweiz, Mauretanien, es ist so, es passt mega zu mir. Ja. Und ich habe mich auch zum Beispiel bei Konzerten, bin ich auch schon mega weiblich schon gestylt gewesen und so. Weißt du, ich meine, ich bin so ein bisschen, ich kann so ein bisschen beides sein.
Und du fühlst dich wohl in dieser Rolle? Oder in dem, wo du bist?
Ja, voll. Ich fühle mich super, super wohl. Also ich bin einfach voll ich selber.
Ja, ja. Und ich kann das mega gut nachvollziehen. Das ist so in zwei Welten daheim sein. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, voll. Aber ich bin schon eher so ein Tomboy. Bin also aktuell fühle mich, also aktuell habe ich nicht so mega so die Femme-Energy.
Mhm. So. Also ich begriff gerade, dass ich so noch sehr viel noch nicht begriffen habe. Dass
ja, aber ist okay, du bist neu.
Du bist neu.
Ja, aber es gibt so viele Begriffe, manchmal bin ich selber auch verwirrt.
Ja.
Weil zum Beispiel ich laufe nicht umeinander und denke so, ich bin eine Lesbe. Weißt du, für mich ist das so wie nicht so, mir ist das doch so egal, weißt du, was ich meine? Und darum vergesse ich auch meine eigenen Dings, was ich in welche Kategorie mit mich jetzt rein tue. Ich finde es voll easy und finde es auch mega fun. Ich finde es voll okay so. Aber eben, also weißt du, wir müssen auch wie so.
Nein.
Ich bin einfach ich selber, weißt du?
Ja, genau, absolut. Und wenn wir jetzt trotzdem vielleicht noch steht, in die reintauchen, also das heisst, es gibt eine Kategorisierung und eine Schubladisierung, je nachdem, wie man rumläuft, je nachdem, wie man sich fühlt. In der queeren Szene.
Ja, voll. Es gibt für alles etwas.
Und warum hast du das Gefühl, ist das wichtig, dass man sich muss können einteilen?
Hey, es ist ja nicht ein Muss. Es ist einfach. Es ist einfach so, wie es ist. Hey, es ist einfach so. Ich kann das nicht sagen. Es ist im Fall wie, wenn du sagst, hey, ich bin Skaterboy. Ah, ich bin Hip-Hopper. Ah, ich. Weißt du, was ich meine? Ich würde das jetzt nicht mal so mega deep jetzt,
okay, ja, ich weiß.
Ja, weil es ist aber schon
gleichzeitig ist die Schubladisierung oder die Kategorisierung oder das irgendjemandem zugehören, das Zugehörigkeitsgefühl, ja wahrscheinlich schon sehr fest im Mensch gegeben.
Mega fest, ja.
Und dann habe ich mir überlegt, du wirst auf ganz verschiedene Arten und in allen Interviews, die ich mit dir erlebt habe, auf das Thema Outing angesprochen.
Ja, voll.
Und auf deine Homosexualität. Und
obwohl es eigentlich schon so, es ist so over and out, weißt du, so, we're over this. Weißt du, ich meine?
Genau, und aber gleich, was muss denn passieren, dass das nicht mehr interessant wird für die Gesellschaft?
Ich weiss nicht. Das Ding ist halt einfach, dass es in unserer Gesellschaft einfach immer noch Parteien gibt und Leute gibt, wo das halt einfach nicht geil, also nicht toll findet. Und ich glaube, irgendwann einmal ist es dann halt einfach so, dass man einfach einen Mensch als Mensch sieht und that's it. Und ich glaube, in vielen Kreisen ist das auch schon so. Und ich glaube, allgemein jetzt unsere neue Generation, die haben im Fall nicht mehr so, also ein paar wahrscheinlich schon, aber die haben vielleicht nicht mehr so die klassischen Outings, wie wir das so hatten. Weil es so, irgendwann kommst du heim zu der Mutter und sagst, hey, ich kann ein Date mit ihr. Und dann ist es so, okay, viel Spass. Weißt du, was ich meine? Und weil es einfach so, weil es ist ja normal. Es ist ja kein Thema. Einfach, es soll einfach kein Thema mehr sein.
Würdest du sagen, du gehörst einfach zu einer von der letzten, du bist gerade noch so eine von der späteren Gen Y, Gen Y, mit Jahrgang, glaube ich, 94.
Mhm, genau, ja.
Und ich glaube, es wechselt dann so 98 oder 2000, wie man dann zu Gen Z.
Mhm.
Und du hast das Gefühl, dass die Generation nach uns...
Also wir, die werden jetzt im Fall so viel chilliger haben. Ja, ja.
Warum?
Hey, im Fall, ich habe eh so das Gefühl, so mit dem ganzen Social Media, mit allem, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich habe das Gefühl, früher, wenn man gesagt hat, man ist lesbisch, weil das habe ich auch so gespürt, als ich noch nicht gegeben war, dann hast du so das Gefühl, so, lesbisch.
Mhm.
So, oh mein Gott.
Es hat ein Stigma.
Ja, ich glaube, das ist jetzt wie nicht mehr so. Ich glaube, das ist wie, man ist lesbisch, so, okay, whatever. Weißt du, was ich meine?
Aber das ist ja mega schön, da kommen wir weiter als Gesellschaft.
Ja, sollte man. Aber ich habe das Gefühl, es kommt mega darauf an, halt, wo du bist.
Wo du aufwachst.
Mhm.
Wie bist du aufgewachsen?
Also ich habe mega Glück gehabt mit meinen Eltern, dass sie mega chillig waren. Zum Beispiel, ich habe mal in die Schule als Harry Potter gehen und es war nicht Halloween gewesen. Meine Mutter hat mich gelassen. Sie haben mir Brille ohne Gläser gekauft, also sie haben mir wahrscheinlich Bilder gekauft und dann Gläser weggenommen und dann hat sie mir noch den Blitz gemacht und ich konnte so als Harry Potter können gehen. Und sie hat mich einfach lassen. Also sie sind mega so, mega offen. Sie sind mega offen. Offene Eltern gewesen und sind es auch immer noch. Oder ich bin auch schon als, ich habe schon als Loi in die Schule wollen und wieder, es ist nicht Halloween gewesen.
Aber Fasnacht?
Nein! Nein, ich habe auch gefunden, ich will als Loi in die Schule und das hat sie mich auch machen lassen. Und das Lustige ist, meine Schwester, das war in Dübendorf, sie war auch im gleichen Schulhaus. Gewesen. Wir waren eine Zeit lang im gleichen Schulhaus gewesen. Und sie hat sich so geschämt. Anscheinend. So geschämt. Und ich so als
meine Schwester ist ein Loi.
Ja, voll. Und ich meine auch ich kann wirklich so... Mir war das so egal, was andere denken. Finde ich voll cool. Ich wünschte, es wäre jetzt so. Aber damals, als Kind im Fall, ich kann so hart einfach alles, was ich wollte sein oder machen, habe ich irgendwie durchgezogen. So als Lloyd-Schule, dann mal Harry Potter. Also weißt du, so. Und ich finde es auch mega schön, dass das meine Mutter mich, also, dass sie das einfach so mitgemacht hat mit mir.
Und auch unterstützt.
Ja, voll. Ja, mega cute.
Wenn nicht das gewechselt, ab wenn... Hast du dich davon interessiert, was andere Menschen über dich denken?
Hey, klassisch Pubertät. So. Alles verändert sich. Mädchen haben die Brüste, ich nicht. Also ich bin mega ein Late Bloomer. Also ich bin mega spät mit allem. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich komme keine Brüste über. Ich habe meine Tage relativ spät bekommen. So, ich glaube mit 15 oder so. Ich war fast 16 und mit 15 habe ich meine Tage bekommen. Und es ist, glaube ich, mega so. Und das Gefühl hast, du bleibst wie so ein bisschen hängen auf eine Art. Und ich glaube, dort habe ich mir auch mega Gedanken gemacht. Und es war allgemein mega schwierig für mich, weil ich bin als Kind bin ich mega so... ich habe oben nie ein Oberteil in der Body, wenn ich Body bin. Ich war immer so wie mit dem Boy gewesen. Also ich habe kein Mädchen-Badehäuschen angehabt. Ich habe das angehabt, was die Buben hatten. Und nachher, und dann irgendwann hat es angefangen, meine Brüste gekommen sind und ich bin voll übergekehrt, weil ich dachte so, nein, jetzt kann ich nicht mehr oben ohne baden. Das hat mich im Fall richtig, das hat mich richtig gestresst, innerlich, das hat mich schon mega. Und eben und all die Changes und so. Und dann fängt das eben an, du hast dann so die, gehst in die Schule und dann hast die Grüppli. Und irgendwie weißt du nicht genau, wo du jetzt dazugehörst, weil du bist ja nicht so ein typisches Mädchen. Und ich habe Fußball gespielt, ich bin eigentlich eher so, weißt du, mit den Boys. Aber die Jungs dann eben, ab Pubertät, haben sie dann vielleicht eben keinen Bock mit einem Mädchen zu chillen. Oder, weißt du, ich meine, es ist dann so, ja, es ist. Ab dort hat es so ein bisschen angefangen. Ja, und dort habe ich auch, eben dort hat es auch angefangen, wo ich so ein bisschen geclashed bin mit so verschiedenen. Ja, dort habe ich recht oft, ja, eben wirst halt so ein bisschen fertig gemacht und so, für dass ich Fußball gespielt habe, sind die Mädchen, sind Teenie, nicht so passt und whatever. Es ist so ein
und dort war es wirklich schwierig für dich, so deine Bubble zu finden?
Ja, wo gehöre ich dazu? Genau, wo gehöre ich dazu? Und ich habe einfach immer schon so das Gefühl gehabt, so, hey, irgendwie. Ja, es ist auch schwierig gewesen, Gleichgesinnte zu finden. Und dann bin ich ab der dritten Sekunde bin ich in die Sportschule und dort war es ein bisschen besser gewesen, weil dort sind alle mega halt, ja. Alle haben, also wir hatten Fußballer, wir hatten Hockeyaner und dort bist du dann halt so wirklich so ein bisschen unter Gleichgesinnten gewesen.
Wie fest haben deine Eltern, du hast gesagt, du hast dich behütet gefühlt in deiner Kindheit und sehr unterstützt von deinen Eltern?
Ja, also in dem Aspekt habe ich mich wahrscheinlich gut gefühlt, aber klar, meine Kindheit ist ein bisschen schwieriger gewesen. Aber meine Grossmutter ist ein grosser Part von meinem Leben und sie hat mich durch sie habe ich mich behütet gefühlt. Aber sonst der Rest so, ist die Heime nicht so mega toll gewesen. Aber wiederum, meine Mutter ist krank, oder? Sie ist Alkoholikerin. Dazwischen noch psychische Krankheiten. Und ja, ist natürlich die Heime nicht so mega lustig gewesen. Aber wiederum, sie als Mensch ist ein mega guter Mensch. Und leider ist sie krank. Aber sie als Mensch jetzt einfach so, hat sie mich wirklich machen lassen und das ist mega schön. Ja.
Also du hast dich, obwohl sie die Krankheit hat, unterstützt gefühlt?
Dort tue ich wahrscheinlich schon, ja. Cool.
Und geliebt?
Ja, safe. Ja. Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, was das mit mir gemacht hat, ich habe mega Aggressionsprobleme gehabt. Also ich habe mega viel geschlägelt in der Schule. Ich habe meine Emotionen wirklich null im Griff gehabt.
Sie müssen raus.
Ja, voll. Das merkst du doch auch meistens bei Kindern, weißt, wenn sich die Eltern gerade scheiden und so. Und es gibt Kinder, die haben so, die lashen out und dann gibt es Kinder, die sind völlig in sich und in sich gekehrt. Aber ich war so ein Kind, ich war voll wild gewesen. Und dann noch mit ADHS und so. Und dort hat man noch nicht gewusst, dass ich das habe. Und ich bin dann ab 9 bin ich in psychologischer Behandlung gewesen, weil ich bin auch schlecht in der Schule gewesen, ich konnte nicht zuhören. Ich bin nicht nachgekommen, ich bin so langsam gewesen. Und dann, und ich bin seit 9 bis dann irgendwie 16, 17 bin ich in psychologischer Behandlung gewesen. Und auch dann, eben bei mir zum Beispiel, bei den Mädchen ist es ja nicht so oft, dass man die ADHS so früh diagnostiziert. Eher unüblich gewesen, das haben wir bei den Buben meistens. Und, aber bei mir, ist es recht früh, dann hat man das gesehen, ich also Tests müssen machen und so. Und dann habe ich auch Ritalin genommen, also Concerta ist eine andere Marke.
Das Generikum.
Genau, und dann war es viel besser gewesen. Bin ich besser in der Schule geworden und das hat mich, wie so reguliert halt. Das hat mir wie gut da.
Man hört ja manchmal so in Kreisen, wo man sagt, ja, jetzt werden alle diagnostiziert und jetzt alle haben jetzt ADHS und jeder hat irgendeine Diagnose und dann dann tun wir die armen Kinder, die jetzt so Medikamente nehmen müssen. Aber du würdest einfach sagen, doch.
Nur, sie haben mich gefragt, ob ich das will. Also meine Grossmutter hat gefragt, willst du das? Und hat gesagt, ja. Weil mir ist es eigentlich auch wichtig, dass ich gut in der Schule bin, weil ich bin nicht gerne heimgekommen mit schlechten Noten, oder? Und ich glaube, ich wollte auch zuhören, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich wollte, dass man sagt, hey, Naomi, gut gemacht. Und nicht immer, oh, ein Problem. Und weißt du, was ich meine? Weil ich bin immer so ein bisschen Problemkind gewesen. Und das wollte ich selber auch nicht. Und dann haben wir das ausprobiert. Und zum Beispiel das Ritalin ist mir nicht gut gekommen. Ich habe als Kind gesagt, dann plötzlich so, hey, ich kann nicht mehr lachen. Und dann haben sie gecheckt, ah, okay, muss man umstellen und so. Und dann habe ich Konzerte bekommen, dann war es viel besser gewesen. Aber ja, zu deiner Frage. Ich glaube, es kommt mega darauf an, wie der Leidensdruck ist. Und ich finde, man sollte das Kind ja auch fragen. Und es kommt halt dann auch darauf an, wie gut bist du in der Schule. Also wenn du mit ADS diagnostiziert wirst und deine Schulnoten wären jetzt top oder so, und du kannst damit umgehen. Aber als Kind ist halt also mega schwierig. Bei mir hat es genützt, also bei mir hat es gut da, aber ja, schwieriges Thema. Man tut ja ungern einem Kind Tabletten geben, das ist so, aber wenn es etwas gibt, das dem Kind hilft, weil es ist ja wirklich nicht schön, weißt, wenn man so, ja, wenn man nicht mitkommt und ja, es ist auch fürs Kind nicht toll.
Und sich eben immer dort auch wieder aussen vor sieht, oder? Merkt, dass man nicht richtig dazugehört.
Ja, da würde es wahrscheinlich verschiedene Meinungen geben dazu.
Absolut, aber wir reden gerade über dich, oder? Und das hat dir geholfen.
Mhm.
Das war für dich wichtig. Hat sich das angefühlt, damals heimzugehen, in dem Moment, wo du gewusst hast, dass deine Mami nicht gut geht?
Ja, es ist ganz schwierig. Also nicht gut. Es ist viel Angst. Ich hatte sehr viel Angst gehabt. Und ich glaube, als Kind bin ich was ich gemacht habe, ich habe alles probiert, um wie gut zu sein, damit sie keinen Grund hat, zum traurig zu sein. Mir ist das so wichtig gewesen, weil was ich immer gespürt habe als Kind, ist, dass meine Mutter sehr, sehr traurig ist. Und ich bin mega ein sensibler Mensch und ein sehr sensibles Kind gewesen. Und ich habe das so gespürt. Und ich glaube, ich habe den grossen Teil probiert, ja, wieso, man will ja nichts falsch machen, dass deine Mutter ja nicht traurig ist. Du darfst nichts falsch machen, weil sonst rastet du sie aus. Oder weißt du, ich meine, alles so Sachen. Und ich glaube, darum habe ich jetzt im Erwachsenenalter sehr Mühe, wenn ich etwas falsch mache. Ich vertrage es gar nicht. Also wenn wir, ich lerne. Ich probiere das, natürlich wie auch zu aufarbeiten, aber es ist wie so, wenn man mir jetzt sagt, wenn man mit mir unhappy ist wegen etwas, dann nimmt mich das extrem mit. Zum Beispiel, wenn ich gestritten habe mit Kolleginnen früher, ich bin krank geworden, physically krank. Ich bin instantly verkältet worden oder so und bin im Bett gelegen. Ja, und da habe ich schon das Gefühl, es hat sehr fest damit zu tun, dass ich als Kind wirklich probiert habe, irgendwie die Traurigkeit von meiner Mutter wegzubekommen und dass ich einfach gut muss sein und
Ist das gewesen, was deine Angst ausgelöst hat? Hast du vor dem Angst gehabt, dass du etwas falsch machst?
Ja, und das Ding ist dann halt dann die ganze Scheidungssache. Meine Eltern ist natürlich dann auch nicht einfach gewesen, weil zum Beispiel alle Scheidungskinder wissen das und dann gibt es die Frage, willst du zum Papa oder zu der Mama, oder? Und zudem bin ich halt dann ein mega ehrliches Kind. Also ich bin ein mega ehrlicher Mensch, ich kann voll nicht gut lügen. Ich habe gesagt, ich will zum Papa, oder? Und das ist dann natürlich, und dann habe ich gewusst, ah nein, das macht dann meine Mutter traurig. Und eben, all das ist ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig
gewesen. Dann wieder mit dem schlechten Gewissen können umgehen.
Genau, und das Gefühl haben, man hat das Gefühl, ah, du bist schuld. Ja. Du hast etwas gemacht. Ja.
Hast du dich damals schon dafür interessiert, warum es deiner Mami nicht gut geht?
Ich habe meinen Vater mal gefragt. Also was ich gefragt habe, ist, und auch jetzt habe ich mal die Frage gestellt, ob das schon immer so war. Weil bei mir, also sie war schon so, seit ich denken kann, oder? Und es hat mich schon interessiert gehabt. Was man muss sagen ist halt, ich hatte einen Bruder gehabt, der gestorben ist, an Kindstod mit 5 Monaten. Und ich habe so das Gefühl, das ist natürlich etwas, wo man, das ist unvorstellbar, so etwas. Und dann gibt es Menschen, die sind vielleicht noch vorbelastet. Nicht jeder verträgt die gleichen Schicksalsschläge. Es gibt immer jemanden, der hat etwas Schlimmeres erlebt. Weißt du, was ich meine? Das merke ich auch im Leben. Und dann gibt es die, die völlig abstürzen. Und es gibt die, die irgendwie weitermachen können. Und Aber meine Mutter ist, was ich mega krass finde, also sie hat, also sie probiert wirklich das Beste, also sie ist wie so aware und sie ist jemand, wo wie nie aufgibt. Sie ist so ein Mensch, sie hat einen mega Willenskraft, also sie hat einen mega Willen. Das ist mega, finde ich recht krass. Weil wenn man mit, zum Beispiel jetzt mit Depressionen und Depressionen leidet und sonst psychische und das da noch so weitermachst und findest so, nein, ich gebe nicht auf, das ist mega impressive.
Wo steht sie da heute im Prozess?
Immer noch, das ist ein lebenslanger Kampf. Also das ist etwas, wo du das Leben lang wirst kämpfen. Also wenn, ja, das ist leider so. Es ist eine scheiß Krankheit, so etwas. Ja.
Und wie ist es für dich als Tochter heute jetzt mit 32?
Nicht immer einfach. Das Ding ist, es ist halt so mega, es gibt Ups und Downs. Ich kenne es. Man ist, wie soll ich sagen, man wird halt resilient, weißt du. Aber manchmal tüpft es einem halt gleich oder man kann traurig sein. Aber das Gute ist, ich habe Geschwisterte. Und wir haben einen mega Familienzusammenhalt. Und ja. Ich glaube, das ist etwas, das einfach mega hilft. Und wir reden auch offen darüber. Und darum ja, habe ich wirklich eigentlich so mega Glück mit meiner Familie, dass wir so ja, einfach so ein Vertrauen ineinander haben und über alles können reden und füreinander da sind und so.
Das ist mega schön.
Voll.
Ich würde sagen, das kittet sogar noch ein bisschen mehr, wenn wir eben miteinander so Schicksalsschläge. Ja. Einfach schwierige Zeiten musst du durchleben.
Mhm. Ja, definitiv. Also ich kenne Leute, die Sachen erlebt haben, die dann aber nicht, wie ich, so ein gutes Umfeld gehabt haben. Und ich denke so, oh mein Gott, wie hast du das geschafft? Weil ich finde so, dein Umfeld ist alles, deine Kollegen. Also die du dir aussuchst in deinem Leben, das ist so wichtig. Also darum, man muss sich seine Kollegen wirklich gut aussuchen und ja, ein gutes Umfeld schaffen und dann ist du echt mega gut gewappnet für was das Leben so bringt. Weil das Leben ist nicht easy. Das Leben ist mega fun. Aber ja, es gibt halt einmal einfach so, ja, plötzlich kommt einmal so ein Flattern von irgendwo. Man hat sie nicht mal gesehen kommen, weißt du, was ich meine?
Was machst du heute, wenn so ein Flattern kommt?
I cry. Nein. Nein, ich kann, hey, im Fall, manchmal denke ich mir so, what the fuck. Aber nein, ich bin so ein Familienmensch im Fall. Ich gehe trainieren mit meinem Dad, das tut mir gut. Und ja, im Fall immer einfach drüber reden. Wenn irgendetwas ist, einfach rauslassen.
Ja.
Und manchmal sagt man es und merkt, oh, es ist gar nicht so schlimm, wie man gedacht hat. Weil in seinem Kopf ist es manchmal so gross, aber dann muss man es einfach mal sagen.
Und es dreht und dreht.
Und es dreht, genau.
Und wenn man es sagt, dann zwingt man sich selber, das so in Worte zu fassen, dass es irgendwie verständlich wird. Und dann wird es plötzlich...
Und dann denkst du so, okay. Und man hat so die Spirale, weißt du. Die denken, es hört nicht mehr auf. Mhm. Und darum immer sagen. Du musst es sagen. Und wenn du es rauslässt, ist es immer besser.
Wie viel redest du denn mit deinem Vater über die Themen?
Nicht mehr. Also ich rede mit ihm über vieles. Was jetzt meine Mutter anbelangt, das ist eher so ein Ding, wo ich mit meiner Freundin oder meiner Schwester und Brüder darüber rede. Aber mein Vater tue ich so ein bisschen davon bewahren. Ich meine, er ist auch der Ex-Mann. Er hat, ja. Und ich muss auch wie nicht mit allen wie darüber reden. Ich habe so meine zwei Personen, meine Schwester und meine Freundin, sind meine Ängste. Und das ist dann für mich dann auch gut.
Dein Vater ist Eishockey-Profi gsi, unter anderem bei der EHC Kloten, dort wo die wirklich noch richtig gut gsi sind.
Ja, viermal Meister geworden.
Mit ihm. Danke. Als Verteidiger.
Ja.
Und du bist auch Verteidigerin gsi im Fußball bei GC.
Yes.
Ist man dann ein gewisser Typ, wenn man Verteidiger wird?
Ich glaube, als Verteidiger muss man eine gewisse, gesunde Aggression in sich haben. Ist es so?
Aber was ist denn der Unterschied zu einem Stürmer, zu einer Stürmerin?
Ein Stürmer muss können antizipieren, wobei das muss auch ein Verteidiger, aber wo der Ball ankommt. Du musst natürlich auch das Spiel gut können lesen, aber du musst am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit. das Timing ist beim Stürmer essentiell, würde ich jetzt sagen. Beim Verteidiger, ich weiss noch, unsere Training, Ramona Armuzzi, hat gesagt, für die, die seit Nazi arbeiten wollen, wenn der Ball kommt und du den Kopf nicht anhebst, auch wenn du weißt, es kommt ein Fuss, dann ist es nicht gut. Also du musst ein bisschen crazy, also du musst ein bisschen furchtlos sein, weil du hast ja Körperkontakt und so. Und der Fuss, weißt, es gibt Leute, die ziehen den Fuss auch zurück. Es kommt der Ball, ja, du weißt, man stößt jetzt irgendwie zusammen oder du merkst, die anderen ziehen durch. Und wenn du weißt, wenn du jetzt den Fuss anhebst und den Ball noch tippst, sie kickt deinen Fuss. Also weißt du, es wird wehtun. Und wenn du da wegziehst, dann ist es nicht gut. Das hat sie gesagt. Dann können wir dann nicht in die Nazi. Und du musst einfach so ein bisschen. Ja, man muss können, furchtlos sein, seinen Körper gut einsetzen. Und ja, ich kann recht gut, ausgehen.
Also, was heisst ausgehen?
Ja, ich kann. Man ist nicht einfach so an mir vorbeigekommen, es hat weh getan, wenn du hast willst.
Also, du bist die dann.
Ja. Ja, und ich bin halt mega so. Ich bin so. Für die, die mich jetzt noch nie gesehen haben, ich bin eher ein schlanker Mensch. Ich habe einen guten Ellbogen, wenn du an mir vorbei hast willst und mit mir zusammengeprallt bist, dann hat es eher dir wehtan als mir.
Ja, genau.
Jawohl. Und das können alle meine Mitspielerinnen bestätigen, es war nie fun gegen mich zu spielen, ever.
Das ist aber irgendeine erfrischende Attitüde.
Ja, voll.
Also bist du mit dem Selbstbewusstsein auch auf den Platz gestanden.
Ja, hat. Weil ich bin so dünn gewesen, und man hat gedacht, ja, aber ich bin mein Körper, du bist nicht durchgekommen. Es ist nicht so, es ist wirklich so, ich habe wirklich mega gewusst, meinen Körper einsetzen, ich habe keine Angst gehabt vor einem Aufprall, ich bin voll drin. Und das ist eben das, dass du darfst nicht zögern, du musst voll drin, du darfst keine Angst haben. Und in dem bin ich voll gut gewesen.
Kann man das lernen?
Ich weiss es nicht, ich nehme mal
Hast du das gelernt?
Nein, ich war schon immer so ein bisschen crazy gewesen. Ich glaube, ich habe einfach so eine. Für mich ist der Platz, da habe ich alle meine Aggressionen rausgelassen. Ja, was auch gut war, gesunde Aggression. Manchmal weniger gesund, aber ja.
Ich kann sagen, das, was aufgestellt hat, das, was sich aufgestellt hat in diesen.
Ja, habe ich können Zeit, channelen.
Hast können channelen und dort rauslassen.
Genau.
Und entsprechend gut sein.
Ja, voll.
Als Fußballerin.
Ja.
Und der Verteidiger, also die Verteidigerin, die hat keine Angst vor dem Schmerz in dem Fall.
Nein, darf nicht. Also niemand darf auf dem Feld eigentlich. Man erwartet von jedem, dass er reingeht. Aber als Verteidiger darfst du wirklich keine Angst haben.
Ist das im Hockey gleich? Hat das dir der Vater auch beigebracht?
Ich nehme mal an, im Hockey ist es wahrscheinlich das Gleiche, ja. Hat er mir jetzt nicht so beigebracht. Aber er hat immer gesagt, er sieht mega viele Ähnlichkeiten wie er Verteidigung, wie ich. Er ist anscheinend auch recht eher so, er ist auch so einer gewesen, wo
drei ist,
ja. Und ich halt auch. Und dort hat er recht so gesehen, so ein bisschen, wir sind dort voll gleich.
Gibt es denn eigentlich auch die anderen Komponenten, wo man, also wenn man ja als Zuschauer so ein Spiel schaut und jemand hart reingeht, dann kommt ja sehr schnell so, ja, aber das ist jetzt nicht Fairplay.
Mhm. Hey, solange du den Ball tippst, ist alles gut.
Ja, das stimmt.
Darfst ja.
Aber manchmal tüpfen wir ihn ja nicht.
Ja, dann
und
ist
man weiss, dass
dann
man
ist dumm gelaufen. Aber ja, ich muss mich noch erinnern, ich hatte ein Spiel mit der Nazi und dann haben wir gegen Wales gespielt. Und die Spielerinnen, die sind alle körperlich, hey, die sind so. Die sind irgendwie riesig, die sind irgendwie muskulös gewesen, die sind alle, ja, die sind recht so, du hast gemerkt, sie sind körperlich, sind sich überlegen gewesen. Und meine Mutter, die hat das zugeschaut und die sind auch mega aggressive gewesen. Die sind auch voll rein. Und meine Mutter ist ausgerastet, hat geschrien so, Naomi, jetzt gib ihr und so.
So. Mach sie fertig.
Und das ist recht so ein körperlicher. Das war crazy gewesen. Auf jeden Fall, ja, es ist. Es gibt auch so Teams, wo du weißt, wo die sind körperlich voll stark, die gehen voll rein.
Und dann kann man mit Angst reagieren oder eben mit Konfrontationspower?
Ja, voll musst.
Und du bist jemand, wo dann einfach. Hast du dich verletzt?
Ich habe mich nie verletzt, das ist krass.
Ja.
Ja. nur einmal im Training, aber das war noch zu der Zeit, wo ich im Juniorinnen-Team war in Langnau. Ich hatte mal an der Schulter mal etwas gehabt, aber sonst habe ich mich dann auf diesem Niveau nie verletzt. Klar hat mir mal mit Zehen wehgetan, weil etliche Male auf mir, also weißt, mit Stollen draufstehen, das ist wirklich nicht so mega nice. Aber sonst habe ich mich nie verletzt.
Ich habe mich nur gerade daran erinnert, du hast jetzt vorher gesagt, du hast dich die Aggressionen channeln.
Mhm.
Und die sind bei dir, haben sich auch teilweise aufgestellt. Du hast auch schon öffentlich erzählt, dass du in der Sek in Wallisellen gerade am Anfang auch eine sehr schwierige Zeit hast. Du hast vorher schon ein bisschen kurz angetönt.
Ja, ein bisschen gemobbt worden, ja.
Gemobbt.
Mhm.
Und dort auch eben in dieser Situation gestanden, von nicht richtig zugehören.
Ja, aber dort, zum Beispiel dort habe ich einfach zugemacht, habe ich nichts mehr gesagt. Also ich habe, zu dieser Zeit habe ich auch gar nicht mehr körperlich, also dort, wo ich geschlägelt habe damals, das war so in der Unterstufe gewesen, dort war ich wirklich klein gewesen. Und in der Sek, dort ist es einfach wirklich, auch mit Worten, haben sie mich auch wie so halt meine fertig gemacht.
Hm.
Ja.
Wann merkt man, das ist jetzt nicht mehr okay?
Wo in der Pause alle um mich herum gestanden sind, und zwar gefühlt das ganze Bürgli.
Das Schulhaus war,
ja, in Wallisellen. Also, die Story ist die, ich weiss es genau noch, wir haben einen Test geschrieben und ich habe nie abgeschaut, ich habe nie gespickt. Ich habe das wie gar nicht können. Das liegt einfach wie so nicht so. Ich habe das einfach nie gemacht. Keine Ahnung. Wenn ich es nicht gewusst habe, habe ich es halt nicht gewusst. Auf jeden Fall hat dann die eine behauptet, ich hätte ihr abgeschaut und hat gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann in der Pause sind alle dort gestanden und haben mich fertig gemacht. Ich finde, so bei Mobbing-Opfern oder so, oder bei Leuten, die so ein bisschen aussenseiter sind, man sucht immer so ganz kleine Sachen, wo man dann etwas mega Grosses daraus machen kann. Und ich meine, wenn ich abgeschaut hätte und jetzt müssen jetzt in dieser Pause müssen jetzt irgendwie alle um mich herumstehen und muss jetzt ein riesiges Ding sein und muss jetzt, also weißt du, ich meine, es ist wirklich
Also die ganze Klasse, das ganze Schulhaus,
ja,
hat dich beschimpft.
Ich glaube, viele haben auch zugeschaut, was passiert, aber es ist einfach ein Happening gewesen dann. Und ich so dort und ja.
Und es setzt sich niemand ein?
Nein. Mm-mm.
Was macht das mit dem Menschenbild, wenn man so etwas erlebt?
Das Ding ist, viele, wenn ich das Gefühl habe, shit, wenn ich jetzt etwas sage, dann höre ich auch, dann passiert mir nachher irgendetwas auch, oder? Weil wenn man zuschaut, wie jemand fertig gemacht wird, dann denkt man sich so, oh, das ist nicht schön, das will ich auch nicht, dass man mir das macht. Und dann hat man den Mut nicht, für jemanden einzustehen. Zum Beispiel, weil man dann Angst hat, ah, die Gruppierung oder die Girls oder Boys, die kommen dann gegen mich. Und
ja, klar.
Ich glaube, da hätte sich vielleicht schon, vielleicht haben sich ein paar schon gedacht, wow, das ist jetzt nicht so cool. Aber haben sich auch nicht getraut, etwas zu sagen.
Wenn man so etwas erlebt, wenn du so etwas erlebt hast nach dieser Situation und du weißt, hey, auch die Kolleginnen und Kollegen, auch Freundinnen und Freunde haben sich nicht eingesetzt.
Ja, da hatte ich nicht mega viele Kollegen gehabt. Oder basically zu diesem Zeitpunkt keine. Was bei mir passiert ist, ich habe völlig zugemacht. Ich habe nicht mehr geredet, ich habe nichts mehr gesagt. Ich habe allgemein Angst gehabt, etwas zu sagen, weil alles, was du sagst, kann ja irgendwie gegen dich verwendet werden und so. Und ich habe völlig einfach zugemacht. Ich habe wie so eine Maske angelegt und die nicht mehr abgesehen und so einfach so geschwiegen.
Und du bist aber gleich weiterhin in die Schule?
Ich bin in die Schule, ja. Habe mein Ding gemacht. Aber ich bin viel heim brüllen. Ja. Aber ich habe es immer erzählt. Und, das weiss ich auch noch, ich glaube, mein Lehrer hat es gemerkt, dass da nicht so gut ist. Und ich bin so zu einem Schulpsychologe, dort in dieser Schule, bin ich auch einmal reden und so. Dort hat es auch einen Bucksack gehabt. Und ich glaube, die Person war auch dazu da für so Kinder, oder Schüler, die eben so ein bisschen die Aussenseiter sind oder so. Es ist echt krass, wenn du so überlegst, weißt du?
Ja. Ja, und vor allem, dass wir, also es ist ja schön, dass es Angebot gibt für junge Menschen, die Mobbingopfer sind in der Schule. Aber was machen wir denn mit den anderen?
Ja.
Wie geht das denn? Also, realisiert man das, realisiert man das als Lehrerteam denn nicht? Und ich will jetzt da niemandem nüchtern. Und ich weiss, ich kenne Schulen, die extrem präventiv und extrem darauf bedacht sind. Ich kenne sehr viele Lehrpersonen, die das wahnsinnig gut machen.
Ja.
Aber angeblich, so wie du jetzt gerade beschreibst, und klar, das war vielleicht noch ein bisschen eine andere Zeit gewesen, aber es ist noch nicht so lange her, passieren so Sachen auf dem Pausenplatz. Und dann denkt man ja so, also das ist ja extrem prägend für eine junge Person, die gerade so im Alter ist vom, von der Teenage-Zeiten.
Ja, und es ist halt auch, was mit mir lang gemacht hat, ist, ich habe nicht wirklich gewusst, wie ich mit anderen soll kommunizieren soll, weil ich so lange... Das Ding ist, man wird ja zum Aussenseiter, weil meistens ist es ja, weil man ein bisschen anders ist als andere. Und das merkst du selber ja wie auch. Und es ist auch nachdem, als ich auch Fußball gespielt habe und so, auch dort habe ich es gemerkt, ich bin so ein Mensch, ich bin immer so ein bisschen... Ich bin nie angehörig zu einer Gruppe, sondern ich bin immer von Gruppe zu Gruppe zu Gruppe. Also ich bin immer so ein bisschen... Dann bin ich mal dort ein bisschen und dann da und... Ich bin nie wirklich in einer Gruppe gewesen, so. Und ja, es ist für mich einfach extrem schwierig gewesen, wie kommuniziere ich mit Leuten. Ganz schwierig. Ich habe nicht gewusst, was für Gespräche ich wirklich führen kann. Oder weil ich wahrscheinlich auch wirklich auch kein Vertrauen hatte. So. Und darum, ich bin so ein Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel... Heute, also jetzt aktuell, wenn ich in einen Raum hineingehe mit Leuten, bin ich jemand, der immer zuerst beobachtet. Ich bin nicht die, die reinkommt und mega viel labert und so. Und ich bin einfach immer mega gerne, und da fühle ich mich auch wohl in dieser Rolle. Ich tue gerne beobachten und höre ein bisschen zu, was die Leute so ein bisschen sagen. Und dann mache ich mir schon mal ein Bild von diesen Menschen und dann komme ich dann mal aus mir raus. Voll. Ich weiß nicht, ob ich auch sonst so wäre, aber vielleicht liegt das an der Vergangenheit, ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht jemand, der jetzt einfach in den Raum geht, voll drauf losredet.
Was eigentlich ein mega schöner Skill ist, finde ich. Zuerst ankommen, voll. Hören.
Ja, voll.
Hören.
Ja.
Wie bist du ein bisschen anders gewesen damals?
Ja, du, gell, ich bin anders gewesen in dem Sinn. Ich war mega zielstrebig und ich war so ein Mensch. Für mich war Fußball wie alles. Und eben, ich habe das Gefühl, ich war ein bisschen awkward, glaube ich. Und irgendwie jetzt so im Nachhinein ist wie so, ich habe immer gewusst, dass ich auf Frauen stehe. Ich habe es selber aber voll nicht akzeptiert. Und ich glaube, mein innerer Kampf ist schon dort oder mein innerer. Ich war selber mega verwirrt ab mir selber. Weißt du, was ich meine? Und ich habe einfach nicht gewusst, wie reden. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist so... Irgendwie bin ich zum Aussenseiter geworden. Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie bin ich irgendwie einfach so... Und eben, nicht, ich bin ein Mädchen gewesen, aber irgendwie auch nicht. Es ist so ein Mädchen, das gerne Fußball spielt. Und eben, ich kann mit den Girls nichts anfangen.
Ja.
So.
Und du hast schon gespürt, dass dich aber Frauen mehr anziehen.
Ja, ich habe immer Crushes auf meine Lehrerinnen und so. Ja, voll. Das ist Classic. Ja.
Und gleichzeitig hast du Männerbeziehungen gehabt, oder? Du hast...
Ich habe nie eine Beziehung mit einem Mann gehabt, aber ich habe Männer schon datet, ja. Weil ich habe das Gefühl gehabt, nein, ich bin hetero. Ich habe es wirklich probiert, aber es hat nicht funktioniert, wie du siehst.
Wann ist der Moment da, wo du dir selber wie eingestanden hast? Oder was ist dir passiert?
Hey,
wo du selber hast
was passiert ist, ich habe einmal rumgemacht mit einer Frau und dort habe ich gewusst, so fühlt sich das an. So,
das ist richtig.
Das fühlt sich gut an. Ja. Du hast Gänsehaut. Du zitterst fast vor Adrenalin, weißt du, so, weil es so schön ist. Ja, dort habe ich es instantly gewusst. Und ich habe es eigentlich auch immer wie wollen, aber ich habe nicht gewusst, wie ich dazu komme. Und dann ist es dazu gekommen.
Im Ausgang?
Ja, voll.
Dann, wo all die anderen Freundinnen schon gegangen sind?
Ja, nein, dort bin ich schon ein bisschen weiter gewesen als das. Aber es ist mal so passiert, ja. Und dann, ja.
strahlst über alle Backen.
Ja, das ist echt.
Das ist irgendwie schön.
Ja, der Moment, ja. Ich meine, das ist. Der Moment vergiss ich nie mehr. Ja, das war krass gewesen.
Und dann konnte ich sagen, so, ah ja, das bin ich oder das gehört zu mir.
Ja, voll. Es ist einfach so natural und so. Es hat sich so gut angefühlt. Weil es ist so ein. Weißt du, so, du hast so halt deine Kolleginnen, die von ihren Typen reden und sie finden es toll und dann ihnen an. Und du findest so. Ja, ich. Bei mir ist es so. Mir ist es nicht so, oder? Und ich fühle mich auch nicht so. Und du willst ja etwas fühlen, du willst Gefühl haben. Und dann. Ja, und ich habe einfach wirklich das Verlangen gehabt nach mal, einfach mal eine Connection. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann, ja, dann ist es halt dann mal dazu gekommen und es hat alles verändert.
Fühlt sich das Heimkommen an, in dem Moment?
Ja, oder so, ah, das ist, ah, das bin ich jetzt. Mhm. So, ah, das bin ich. Und du musst dich nicht verstellen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, mit Typen, wenn ich in ein Date gehe, es ist immer so, ich bin nie ich selber gewesen, du verstellst dich.
Und wenn du sagst, es hat alles verändert, bist du dort in dieser Zeit dann zu einer anderen Persönlichkeit geworden?
Nachdem ich wie so geoutet war und so, oder nachdem ich realisiert habe.
Du beschreibst gerade in unserem wunderbaren Gespräch, was du für eine verrückte Zeit erlebt hast in deiner Kindheit und in deiner Jugend.
Ja.
Und wie du still geworden bist und nicht getraut hast, irgendwo anzuecken und Angst gehabt hast, was die Reaktionen könnten sein. Oder wie viel ist passiert, dass du heute da sitzt und die Naomi Laren bist, wo du in der Öffentlichkeit bist? Und wo ist der Unterschied zwischen...
Sorry, voll vergessen.
Das, was? Dass du in der Öffentlichkeit bist?
Ja, voll. Aber ja.
Und was ist der Unterschied zwischen der Naomi Laren heute und der Naomi Bruderer von früher?
Hey, was passiert ist ich habe mega zu mir selber gefunden. Zum einen, dass ich meine Sexualität akzeptiert habe und für mich, ja, ich hatte halt Beziehungen gehabt und die nicht so gut waren, wo ich auch viel daraus gelernt habe, schöne Beziehungen gehabt und ja, ich meine, alles, all die Sachen, all die Lebenserfahrungen, ja, haben so ein bisschen dazu geführt, wer ich bin, ja, zu dem, wer ich jetzt bin. Und ja, es ist natürlich klar, dass Selbstliebe, das ist halt auch das Thema. Es ist etwas, wo ich klar auch mega immer noch dran arbeite. Aber hey, es ist wie so, je mehr man einfach zu sich selber findet und sich akzeptiert, so wie er ist, desto mehr, ja, ich glaube, das ist doch eine... Das, was mich dann zu dem gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und es hat meine Musik besser gemacht. Das hat mir auch Kollegen geschenkt, die ich jetzt heute mega schätze. Weil ich, ja, es ist wie so, wenn du die gewisse Energy hast, hey, das bin ich, das, so fühle ich mich wohl. Und dann habe ich auch habe ich auch mega viele Kollegen gewonnen, die super sind. Und ja, Family und so. Ja, die geben einem alle Sicherheit, weißt du. Gutes Umfeld, ja.
Gibt es heute noch einen Unterschied zwischen der Naomi Laren und der Naomi Bruder? Sind das zwei Persönlichkeiten?
Hey, die Naomi Laren ist auch ein bisschen mehr outgoing.
Ja.
Sagen wir es mal so. Ich denke, Naomi Laren ist selbstbewusster als Naomi Bruder. Das Ding ist, ich mache das ja schon ein bisschen länger. Und dann lernt man ein bisschen, so ein bisschen, man lernt so, auf der Bühne, wie ist man auf der Bühne, wie redet man jetzt in so einem Podcast zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Mhm. Und Naomi Bruder ist zum Beispiel eher so ein bisschen, sie ist ein bisschen chilliger, so ein bisschen mehr laid back, muss nicht immer reden, ist so, hört gerne zu und Naomi Laren ist... Die so ein bisschen mehr redet.
Mhm.
Aber sie sind sehr nah beieinander. Ja.
Das glaube ich dir.
Cool.
Und das sind die verschiedenen Rollen, die wir alle in uns haben.
Mhm.
Je nach sozialen Begebenheiten und Situationen, wo man gerade uns drin befindet.
Und ich meine, ich fühle mich jetzt auch da mit dir mega, mega wohl. Ich könnte jetzt auch nicht so reden und das habe ich von Anfang an so gespürt gehabt. Darum danke vielmals.
Danke dir vielmals. Und das verschwimmt einfach. Das ist übrigens auch etwas mega Schönes. Dass man irgendwie also den Vibe, dass man den Vibe gleich spürt. Und es verschwimmt in dem Fall. Also die öffentliche Person wird zur privaten Person in solchen Situationen, wo du dich wohlfühlst. Und gleichzeitig, und über das möchte ich schon noch mit dir reden, wenn du magst, ist, ich finde das so, oder das finde ich dann auch so interessant. Du hast gesagt, du bist immer etwas zielstrebig gewesen. Ich glaube, das ist auch etwas, was du von deinem Vater mitgenommen hast. Du hast auch schon mal erzählt, dass du jetzt ehrgeizig und das
ja, vorwärts. Voll, ja.
Und es gibt auch in deiner Musik einen klaren Plan. Und du hast auch mit 19 Fußball aufgehört zu spielen, weil du gesagt hast, ja, das gibt mir noch kein Geld.
Ja, voll. Ja, ist es so.
Ja.
Ich habe einfach keine Zukunft.
Obwohl, Lia Welti, die du sehr gut kennst, du hast ja mal bis Weltis gelebt.
Ja.
Dort, wo dein Paps, Sportchef war bei den SCL Tigers.
Voll.
Das ist auch noch cool, dass du gerade zufälligerweise bei der Lia Welti wohnst.
Ja, voll. Ja.
Und also wenn es gibt schon Leute, die das so machen im Frauenfußball und ihr Geld verdienen. Und du hättest es definitiv, wenn du mit dem gleichen, mit der gleichen Willenskraft das verfolgt hättest, hättest du das auch geschafft.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, du liest ja auch ins Ausland.
Ja.
Und im Ausland, ja dort hast du eigentlich damals eigentlich nur dort voll Geld verdient. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist jetzt so bei Basel, IB und so. Aber ich glaube, dass ich, das Ding ist im Spitzensport, wenn du einmal ein bisschen aufhörst, wenn du den Drive ein bisschen verlierst, dann in so einem Niveau, dann bist du ganz, ganz schnell weg vom Fenster. Also bist du, gehst nicht mit dem Team mit, weil das Team und alle um dich herum werden immer besser und besser und besser und alles wird schneller. Und ja, wenn du den Drive verlierst, ja, dann ist es halt wirklich nicht gut.
Wow, ja, das ist krass. Also du würdest sagen, wenn du im Spitzensport unterwegs bist, dann hast du eigentlich, gibt es nur eins.
Ja. Ja, aber
versuchen, so gut zu bleiben und noch besser zu werden.
Du musst immer besser werden. Und wenn du das einmal nicht mehr hast und du findest, schiss dich an, ins Training gehen,
dann ist vorbei.
Dann wirst du schlechter. Und dann bist du sehr schnell einfach nicht mehr gut. Wie die anderen. Also weißt du, es ist wirklich, du musst es wollen.
Mir kommt gerade, wir laden da in diesem Podcast auch Sportlerinnen und Sportlerinnen und kommen sehr viele Absagen über. Mit der Begründung, wir haben nur die zwei Wochen im Sommer ein Zeitfenster, wo wir Medientermine wahrnehmen.
Mhm.
Oder wir haben nur im Oktober oder November Zeit, um das zu machen, nachher nicht mehr.
Was,
ich habe wirklich nicht Zeit, so rasch eine Stunde da hinkommen? Denke ich dann ganz kurz mit meinem egoistischen Ich, oder?
Aber ich verstehe nicht.
Aber ich verstehe es voll, dass man einfach die Konzentration, den Fokus voll auf das hat, wo gerade ist.
Ja, auf so einem Niveau, ja.
Bist du in der Musik?
In der Musik ist es so...
kann man dort mal einen Tag relaxen?
Man kann chillen. Nein. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann, Musik musst du wählen, weil es werden dir so viele Türen zugemacht, du hast so viel Kritik.
Ah ja.
Dort ist es mehr wirklich, dort ist wirklich der Mind. Es ist wirklich so, wenn du, ich check, warum gewisse Leute aufhören. Oder man hat das Gefühl, man will es machen, man fängt an. Man kommt nicht weiter und man hört auf. Also es ist ein ständiges... Also man muss auch sehr viel Geduld haben in der Musik. Und nur weil man nicht weiterkommt, heisst das nicht, dass es over ist, oder? Es ist wie so, ich kann lange... Also mein Ziel ist auch in den Charts zu sein und so weiter und so fort. Und ich hatte das sehr, sehr lange nicht gehabt. Aber... Das hat mich nicht davon abgehalten. Weißt du, es ist so wirklich so die Willenskraft zu haben. Ich jetzt halt als Selbstständige habe nochmal Challenges halt. Man hat halt immer so die Anxiety, hey, was bringt das Jahr? Weil ich weiss nie, zum Beispiel das Jahr 2026, weiss ich im Fall nicht, was alles wird kommen oder wie das kommt. Weißt du, ich meine, es ist so, Musik ist so, wenn du einen Song rausbringst, weißt du nachher nicht, was mit dem Song passiert. Du hast alles gegeben, du bist im Studio gewesen, du hast den Song, du bringst ihn raus, du weißt nicht, was passiert.
Mhm.
Und du kannst auch nichts machen. In einem Fußball, du bist in einem Spiel, du bist aktiv dabei, du bist, weißt du, ich meine, du, das ist etwas ganz, ganz anderes. Und in der Musik musst du auch immer dranbleiben und einfach viel Geduld haben.
Und trotzdem, es gibt zwei, drei Kniffs, die man kann anwenden kann, um mit der Musik neu mit hinzukommen, wo man das Gefühl hat, dort schafft man seine Charts-Platzierung. Du hast dich bewusst entschieden, neben R&B,
ja,
ich sage nicht anstelle, aber neben R&B eben auch ein bisschen Pop zu machen.
Genau, ja.
Und Strangers läuft jetzt auf und ab.
Voll, das hat funktioniert.
So toll.
Ja, voll. Das ist
und
es
ist ja toll, dort irgendwie quasi in ein neues Segment einzuziehen, dass sich andere Menschen auch noch kennenlernen, oder?
Ja, mega. Und das Ding ist, ich bin allgemein mega offen, was so Genres betrifft. Und Pop, das ist das Grosste, das ist das Größte, was es gibt. Weißt du, ich meine, wieso sollte ich es nicht machen?
Ja. Yeah.
Weißt du, Pop, das sind Stadien ausgefüllt. Das ist next level.
Und da leuchten deine Augen wieder, wenn du sagst, Stadien ausgefüllt.
Ja, voll.
Das ist schon eine Vision.
Ja, mega.
Ein
ja,
Stadion zu füllen. Mit dir.
Das ist der Traum, ja.
Welches Stadion?
Ich bin jetzt da gerade, Letzi, wieso nicht?
Letzi?
Ja, nein, es ist, obviously, gibt's. Ja, ich würde mega, also was ich mega gerne will machen, ist Touren.
Aha.
Ich will einfach singen, weißt du? Ich will auf der Bühne stehen, ich will obviously Madison Square Garden. Nehme ich sofort. Weißt du, was ich meine? Das ist so.
Ja. So, ja, gross.
Und ich finde, du musst gross denken, wenn du irgendwo hin willst, weißt du?
Ist dir das immer schon einfach gefallen, das auszusprechen?
Je nachdem, wer gegenüber von mir sitzt.
Wieso, bei wem wäre es schwieriger?
Hey, wenn ich so das Gefühl habe, so, das sind so die dich allgemein schon nicht ernst nehmen. Die sagen, du singst unter der Dusche. So, nein. Fuck off.
Fuck off.
Nein, wirklich im Fall. Es gibt Leute.
Wer fragt das?
Es ist wirklich vorgekommen. Aber ja.
Ja.
Das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich habe mit meinem Produzenten, mit dem Michael Costa, mit ihm habe ich angefangen Musik machen, in seinem Zimmer. Mit ihm hat alles angefangen. Und er ist jetzt noch mein Produzent. Und wir haben uns immer schon vorgestellt, in Stadien aufzutreten. Oder das Hallenstadion. Und dann ist es einfach passiert, Energy Star Night und so. Weißt du, was ich meine? Und wir sind Backstage gewesen, wir haben uns angeschaut, wir haben gebrüllt, weil wir dachten, oh mein Gott, das ist das, was wir uns vorgestellt haben. Weißt du, was ich meine? Und es gibt nichts Schöneres. Es gibt einfach nichts Schöneres als das.
Warum ist das so schön?
Das Gefühl, wenn du deinen eigenen Song kannst performen vor irgendwie 15'000 Leuten. Das ist crazy. Es ist keine Ahnung. Es ist, wenn man überlegt, wie so Musik entsteht und all deine Gedanken und deine Energy, die du reingibst. Und du das dann, also allgemein auch vor 2000 Leuten oder vor 500 Leuten. Und du siehst die Gesichter und sie haben Freude, sie lachen dich an. Es gibt dir voll viel Energie, weißt du? Weil die Leute haben eine gute Zeit mit dir und du hast eine gute Zeit mit ihnen. Und es ist dann so, es gibt dir einfach so viel.
Mhm.
Ja.
Wieso müssen das denn so viel sein?
Es ist auch schön, wenn es so viel sind.
Was liegt da drunter? Das würde mich noch wundern. Ich kann es mega nachvollziehen.
Mhm.
Es ist ja, dann haben wir es geschafft. Oder?
Mhm.
Leute, die Künstlerinnen und Künstler, die das letzte Grund fühlen, das sind Big Names.
Das sind Big Names.
Und die leben gut von der Musik.
Ja. Das Ding ist, was ich mega gerne hätte, wäre wirklich gute Produktion, also eine gute Show. Mhm. Weißt du, mega LED-Wand. Weißt so, du,
Taylor Swift-Style.
Du willst einfach wie auch eine gute Show, eine coole Show haben. Und die kannst du halt in den Stadien machen. Und wenn du ein Artist bist, der an dem Punkt ist, dann hast du das Geld, um so eine Show anzubringen. Und ja, es wäre einfach mega cool, dass machen und deine Musik so vielen Leuten können, mit so vielen Leuten den Moment teilen.
So viele Leute.
Dass so viele Leute deine Musik so fühlen.
So Freude haben, ja,
so
genau.
Freude haben. Stell dir mal vor, du hast ja gerne Lob. Stell dir mal vor, 15'000 Leute loben dich auf einmal. Willst du das nicht?
Das wäre mir fast ein bisschen unangenehm.
Wirklich? Ich verstehe es, aber es ist wirklich so.
Aber ja. ich habe das, also das Bühnenfieber und das Gefühl von live und man steht draußen und es haben Menschen Freude an dem, was man gerade macht auf der Bühne. Das kenne ich ja auch, dadurch, dass ich immer mal wieder Theater mache.
Ja.
Und ich kenne auch das Gefühl von, das noch schön finden, wenn die Leute einem lässig finden.
Ja.
Es braucht ein bisschen Überwindung, um das zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Du hast mal herzlich gesagt, das habe ich mal irgendwo aufgenommen, du hast gesagt, also ich freue mich immer, wenn Leute mich auf der Straße ansprechen und mir ein Foto machen wollen.
Ja, voll. Anstatt mir nachher im Nachhinein schreiben, oh, ich habe dich gesehen, dachte ich so, ja, komm, geh Hallo sagen. Weißt du, so.
Genau.
Voll easy.
Und das hat ja auch eine Komponente von, es ist schön, eine gewisse Berühmtheit zu sein. La Reine heisst aus dem Französischen die Königin.
Mhm. Ich glaube, zu einem gewissen Grad ist es schön. Also, was ich nicht gerne habe, ist, wenn ich irgendwo sitze und ich rede mit jemandem und es sitzt jemand 2 Meter nebendran und nachher schreibt die Person mir im Insta und erzählt von meinem Gespräch, das ich geredet habe, im Privaten mit einem anderen. Also, weißt du, ich meine so.
Aber immerhin macht sie es noch privat, sie schreibt es dir.
Mir, ja. Und das Ding ist halt, wieso, es gibt Leute, die tun so, als würden sie dich kennen. Und dann hast du das Gefühl, so, oh mein Gott, ich muss dich zurückkennen. So, oh mein Gott, so. Weißt du, so, sagen so, hey Naomi, nein. Wir so, hoi. Und dann so, who are you? Aber ich will höflich bleiben, weißt du?
Mhm.
Und dann ist es mir lieber, wenn man sagt, so, hey Naomi, du bist doch Sängerin. Dann check ich gerade, wir kennen das ja sonst eigentlich nicht. Und es gibt schon unangenehme Sachen, aber eigentlich so grundsätzlich, wenn du zu mir kommst und du sagst, hey Naomi, ich finde deine Musik mega toll. Und du musst nicht mal nach einem Viertel fragen. Du kannst schon, aber es ist wie so, das finde ich etwas mega Tolles, wenn das Leute machen. Ich finde es mega herzig, ich finde es mega schön. Und ich bedanke mich auch immer mega fest und so, oh jö, ja, danke viel, viel mal. Und ja, das finde ich schon mega. Mega toll.
Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du findest es schon auch schön, berühmt zu sein?
Also, ich kann nicht. Also, ich so, würdest du sagen, ich bin berühmt?
Du bist auf dem Weg.
Ja, weil das Ding ist für mich, ich weiss, wieso, ich bin immer so vorsichtig mit so Sätzen, ich bin berühmt und so.
Was heisst schon berühmt? Also,
das ja, ist also nein, das Ding ist, so. Es sagt gut, es hat, ich finde es ist schön, ja. Es hat gute Sachen, weil eben die Leute loben dich für deine Werke und für das, was du machst. Und das ist wirklich mega schön. Aber es hat wirklich eine Kehrseite. Es gibt wirklich auch Leute, die dich gar nicht toll finden und dir das dann sagen. Und das ist nicht so schön.
Wen und wie erlebst du das?
Hey, ich habe im Insta habe ich mal eine Person gehabt, oder immer wieder mal eine Person. Ich weiß nicht, ob ich die werden halt einmal geblockt und ich habe das Gefühl, es ist auch immer die gleiche. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht sind es andere. Aber wo eine Zeit lang mir jeden Tag geschrieben hat, wie scheiße ich bin. Aber so mega so komisch. So mega so, ah, ich habe deinen Song gehört. Und dann ich so, oh, okay. Und nachher, hast du das Gefühl, du bist krass. Nein. Und einfach so, mega so, ja, ganz komisch. Also, dieser Person stimmt halt etwas nicht. Aber
und trotzdem macht es etwas, oder?
Ja, eine Zeit lang hat es mich noch einfach Wunder genommen, wie weit das es geht. Und dann ist es rassistisch geworden. Und dann habe ich geblockt und gemolden. Und dann hat die Person, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es ist die gleiche, hat ein neues Profil gemacht und hat es wieder angefangen. Dann hat es plötzlich im TikTok angefangen. Und dann gibt es Leute, wo ja, und dann gibt es auch Leute, die mir irgendwie sagen müssen, dass ich keine Männerkleider anlegen soll. Und so Sachen. Es ist, ja, es gibt halt einmal einfach auch die andere Seite, aber die schöne Seite überwiegt.
Ja, wie soll man sagen, versuchen eben, dass sich nicht von dem Negativen einvernehmen.
Mhm.
Wir kennen das da, wenn du Radio machst, kennst du das auch. Mir fällt es aber auf bei meinen weiblichen Kolleginnen, dass sie es mehr erleben.
Mhm, ja.
Und man hat mich noch Wunder genommen, wie du das siehst, als Schweizerin in der Musikbranche. Und was mich ehrlicherweise auch noch wundern würde, jetzt einfach, wie du es gerade angesprochen hast, wie viele rassistische Bemerkungen hörst du denn jetzt, seit du noch mehr in der Öffentlichkeit stehst?
Hey, nö, also jetzt so im Instagram und so, zum Glück nicht so. Aber es gibt Lebenssituationen, wo ich merke, dass da, ja, wo ich es schon gemerkt habe, ja, so mega so, und irgendwie so indirekt, so ganz komisch. Aber ja, es ist, ja, es ist leider einmal noch so etwas, wo plötzlich einmal so, das so ein bisschen kommt, je nachdem, wo du gerade bist. Und
wo dich dann auch anders trifft.
Mhm. Also im Fall, es kommt im Fall mega, bei mir im Fall, ich habe mega gemerkt, so, ich habe mal Conros, ich habe manchmal Conros und manchmal habe ich Braids. Das Braids sind Zöpfchen und Conros sind die, die so an der Kopfhaut entlang gehen.
Ja.
Ich war im Glattzentrum.
Das ist ein Sicherheitszentrum in Zürich.
Genau.
Im Kanton Zürich.
Und zweimal ist es passiert, und es ist zweimal passiert, wo ich so eine Frisur hatte, dass ich angerempelt worden bin. Und es ist wie so, man kann jetzt sagen, so, ja, hat jetzt nichts mit dem zu tun, aber ich habe schon das Gefühl, es ist irgendwie racist. So ein bisschen mit dem zu tun gehabt. Und ich weiss noch, das hat mich mega mögen. Ja, es gibt verschiedene Situationen, die ich schon erlebt habe. Ja, ja.
Du bist sehr eine reflektierte Persönlichkeit und machst dir sehr viele Gedanken über das Leben. Machst du dir denn in dem Moment auch Gedanken, was in dieser Person vorgeht, die dich anrempelt?
Ich probiere es, ja. Aber es ist für mich sehr schwierig, um irgendeine Empathie zu fühlen oder irgendwie verstehen können, warum. Das Einzige, was ich sage, ist, okay, du bist alt und du bist anders aufgewachsen und die kann man nicht mehr umstimmen. Das ist jetzt einfach so, wie es ist bei dir. Aber sonst, muss ich dir ehrlich sagen, ist so, kann ich nicht nachvollziehen, was in so einem Kopf vor sich geht. Warum man so etwas macht und schon gar nicht körperlich etwas macht. Also weißt, es ist wirklich so, es ist so breit, so viel Platz gehabt und man entscheidet sich wirklich, mich anrempeln. Unglaublich.
Das ist für mich auch schwierig nachvollziehbar.
Ja, auch schlimm. Das ist mir auch in Thailand passiert. Bin ich gestanden in der Mall und dann ist ein Dude einfach voll gecheckt. Von hinten. Mhm.
Wie reagierst du? Was machst du denn?
Hey, ich wollte dem nachwählen und ihn konfrontieren. Und meine Ex-Freundin hat mich gepackt und gesagt, Nomi, lohnt sich nicht. Und sie hat recht. Weil es lohnt sich einfach nicht. Also klar, jetzt bei so etwas war es jetzt auch gewesen, wir sind in Thailand, wir sind in einem fremden Land und du willst keinen Stress in Thailand. Aber ja, in so einem Moment. Das Ding ist, was ich brauche, ich muss einfach noch etwas sagen. Ich muss dann noch sagen, wie scheiße ich dich finde und dann gehe ich und dann lüte ich mit einer Kollegin an, mit einer Schwester oder sonst und rante und dann muss ich es abhaken.
Mhm.
Dann muss ich es loslassen. Das Loslassen ist sehr, sehr schwierig. Ich wünschte, ich könnte einmal so Sachen oder einfach allgemein Sachen, die mich beschäftigen oder die mich verletzt haben, schneller loslassen, aber ja. Einfach ranten. Meine richtig so.
Rauslassen.
Ja.
So schön, wenn es Leute gibt, die dann. Wir können auch auffangen.
Ja,
den Moment.
Voll. Ja, und mitmachen, mitranten. Es gibt nichts besser als. Friends, wo du auch mal schnell über etwas kannst reden und dann bin ich so, ey, was für ein Scheiß.
Genau, und dann ist es aus.
Dann ist es aus, genau.
Mhm. Du hast mega viele Tattoos.
Mhm.
Und du hast die chinesischen Zeichen tätowiert.
Mhm. Ja.
Wo heisst Liebe, Stärke, Gesundheit, Glaube, Loyalität und Mut?
Aha.
Habe ich recherchiert.
Ja, voll. Voll gut.
Welches Tattoo oder welcher Begriff, welches Zeichen ist im Moment für dich am wichtigsten? Liebe, Stärke, Gesundheit, Glaube, Loyalität und Mut.
Ich muss ehrlich sagen, aktuell Gesundheit, weil ich bin gefühlt seit 3 Wochen krank.
Okay.
Es nervt so.
Mhm.
Bei den Husten. Aber sonst eigentlich... halt von all denen, es sind halt all, das ist etwas mega Wichtiges, so für mich. Aktuell würde ich jetzt auch sagen Stärke. Stärke und Liebe. Aber vor allem Stärke, weil es beginnt das neue Jahr und gehe jetzt dann ins Studio für ein paar Tage und arbeite an meinem Album. Und keine Ahnung, es ist jetzt einfach der Moment, um voll reingehen, voll in die Musik gehen, arbeiten und und ja, einfach voll Power. Darum meine Stärke.
Wenn du sagst, du hast noch ein bisschen Respekt vor dem 26.
Ja.
Das ist ja auch schön, wenn man es so kanalisieren kann und sagt, ich gebe da ganz viel Stärke drin, dass das gut kommt. Weil es liegt
Es liegt wirklich an mir.
Du,
ja.
Das ist eine Einzelfirma, eine GmbH.
Ich habe eine Einzelfirma. Ja. Ja. Ja, wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand für mich.
Ja,
weißt du, was ich meine? Das ist so.
Und entsprechend auch das grosse Ziel.
Mhm. Das ist mega scary.
Warum ist es scary?
Hey, es ist halt noch weit entfernt. Es ist mega weit entfernt.
Wenn wird es Realität?
Wisst ihr auch gern. I let you know, so jetzt. Ja, aber ja, ich hoffe, ja, das sehen wir dann.
Nein, ich finde es so geil, das Ziel zu haben. Mhm. Wirklich, ich finde es so geil. Ja. Und ich, weißt du, darum vorher habe ich gefragt, es nimmt mich Wunder, was du denkst. Und wir sind in der Schlusskurve, wir haben schon lange überzogen, wir müssen langsam fertig machen. Aber,
oh no.
Ich wollte auch nicht deine kostbare Zeit so fast in Anspruch nehmen, aber ich mag mich erinnern an ein Swiss Music Award, wo nur männliche Acts eingeladen worden sind, die performt haben und auch nur auf der Nominationsliste gestanden sind. Aha. Die einzigen Frauen, die es gehabt hat, sind die von den Female Acts. Logischerweise, weil das ja Frauen müssen sein.
Ja.
Und dann haben wir nachher eine Aussprache gehabt, weil die Stadtpräsidentin von Zürich, Corinne Mauch, hat einen öffentlichen Brief geschrieben, der Verantwortliche von den Swiss Music Awards, und gesagt, es kann doch nicht sein.
Ja.
Dass da keine Frauen rum sind.
Ja.
Und dann mag ich mich an eine Podiumsdiskussion erinnern, wo Musikerinnen erzählt haben, also man hat dann versucht zu klären, wo sind die Künstlerinnen und warum gibt es weniger Frauen als Männer in dieser Szene. Mhm. Und dann haben, und das ist mir so geblieben, haben die Künstlerinnen gesagt, ja, wir mögen das noch gut erinnern, wo wir so in den Teenie-Jahren auch von Musik machen haben und unsere männlichen Kollegen in dem Alter haben auch so eine Garageband gehabt, haben einen Song können, knapp. Und dann gefunden, machen wir ein Konzert, das ist geil, ja, kommen wir laden die Leute ein.
Mhm.
Und das Bond daneben, also die weiblichen Artistinnen, haben mega lang in Perfektion die Sachen geübt, bis sie gesagt haben, jetzt geht's los.
Mhm. Ja, voll.
Und ich finde es also erfrischend, dass du da sitzt und sagst, das ist mein Ziel. Dort will ich her.
Ja.
Vielleicht auch aus dem Aspekt heraus, dass es eben solche Vorbilder innen braucht, wie du eine bist. Siehst du das selber auch so?
Danke vielmals. Ich meine, ja. Ja. Es ist weird, ja. Aber ich probiere natürlich schon, ein Vorbild zu sein. Ich probiere schon zu zeigen, so, hey, man kann gross denken und man kann Sachen wollen und man kann auch eben, man sollte einfach seinen eigenen Weg machen und fertig.
Und man kann auch dazu stehen.
Man kann dazu stehen.
Wie schlimm wäre es, wenn es nicht würde klappen?
Das Ding ist, ich schaue, dass ich natürlich auf dem Weg dorthin immer noch happy bin. Momentan bin ich mega happy, so, weißt du, was ich meine? Aber ich bin wie nicht satisfied. Ganz. Wichtig ist, dass mein Umfeld und mein Privatleben wie gut ist. Aber das Ding ist, darf wie nicht, das haben meine Freunde gesagt, man darf einfach wie nicht vergessen, was man alles schon erreicht hat und wo das man ist. Und das schätze ich mega. Und ich glaube, das darf man einfach wie nicht vergessen. Und einfach den Weg dort an, muss ja nicht einfach voll miserable sein. Also weißt du, darum, ich gehe dort an, wo ich an muss und an will. Und wie weit dass es geht, das sehe ich dann.
Das ist eine schöne Einstellung. Schöne Lebensphilosophie.
Mhm.
Und ich glaube, sie deckt sich mit etwas, was ich letztens gelesen habe, was mir so geblieben ist, dass man sich wirklich die Ziele setzen darf und tatsächlich den Moment im Jetzt leben und jetzt gerade alles, alles so machen, wie man es für richtig hält und alles in der Präsenz machen und gleich ein Ziel in der Zukunft sehen.
Ja, aber es ist mega schwierig. Also manchmal bin ich auch mega so, oh mein Gott, ich bin nirgends und oh mein Gott. Ja. Also weißt du, das habe ich definitiv auch. Aber dann brauche ich immer wieder einen Reminder, wo mir sagt, hey, warte mal, schau mal, wo du bist. Schau mal, was du hast. Und dann merke ich so, oh ja. Das ist auch Dankbarkeit. So. Das darfst du einfach wie nicht vergessen.
Wem oder was widmest du dich? Und du hast es ein bisschen angetönt, aber das ist meine Abschlussfrage. Meine Signature-Frage.
Deine Signature-Frage, love it!
Weil der Podcast Widmerei heisst. Wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Tagen und Wochen?
Ich gehe ins Studio, ins Powerplay.
Ah, im Powerplay, im Moor.
Genau.
Das ist am Greifensee.
Ja.
Das ist ein ganz altes Studio.
Legendär.
Da hat es wirklich noch die Eltern. Also, es ist, glaube ich, das einzige Studio, das es gibt in der Schweiz, das so funktioniert, oder?
Ja, quasi. weißt du, schon dort war der Prince und so. Das ist ein legendäres Studio. Ja, und dort darf ich mit meinen Produzenten und Musikern an meinem Album arbeiten. Mit dem bin ich beschäftigt und dort, ja, stecke ich meine ganze Energie rein und hoffe, dass es gut kommt, ja.
Das heisst, es wird ein Beziehungsprobe für deine neue Beziehung.
Nein. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was ich mache.
Ich wünsche ganz viel Spass, viel Erfolg.
Danke vielmals.
Danke vielmals für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Naomi Lachin. Gute Zeit. Schön habt ihr mitgehört. Schön sind ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr konntet irgendetwas mitnehmen. Können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media, Redaktion Selina Urech. Mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.